Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Asylfakt, dem Podcast der Asylkoordination, Episode 31. Mein Name ist Thomas Haunschmidt. Mit mir wie immer im Studio unser Koordinator Lukas Galetner-Gerz. Hallo Lukas.
Hallo Thomas.
You look busy, im Englischen kann man es so sagen. Es tut sich wahnsinnig viel. Du warst im Report, du twitterst täglich. Unser Social Media Beauftragter Samuel verlinkt das auf diverse Social Media. Was bewegt dich jetzt im Moment gerade?
Wir sind in einem Wahljahr und da wird jede Woche eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Es ist eigentlich jedes Mal eine Sau aus dem Asylstall. Also wir nach der Bezahlkarte, Arbeitspflicht und you name it, sind wir jetzt angelangt damit, dass der Familiennachzug, das heißt der Nachzug von Familienangehörigen von Menschen, die hier in Österreich Schutz gefunden haben, hier problematisiert wird. Es gibt hier einen, schon, man muss es einfach sagen, es ist eine Art Kampagnenjournalismus, die hier betrieben wird von einem unter Aufmerksamkeitsdefizit leidenden Wochenmagazin. Und da muss man schon dagegen halten, dass man tatsächlich auch wirklich die Daten und Fakten auf den Tisch bringt. Und ja, das beschäftigt mich.
Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat.
Heute mit dem Juristen Norbert Kittenberger. Der Asylrechtsexperte erklärt in der Ö1 Sendung Punkt 1, was in den hunderten Seiten Gesetzestext steht, auf die sich das EU-Parlament mit Rat und Kommission vor einigen Tagen geeinigt hat. Worum also geht es bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems?
Naja, das ist gar nicht so einfach zusammenzufassen. Sie haben schon richtig gesagt, es sind verschiedene Rechtsakte mit mehreren hundert Seiten, wo natürlich nicht alles die gleiche Relevanz hat. Ich glaube, man muss ein paar Schwerpunkte setzen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ganz neu und ganz wesentlich sein wird ein neues Außengrenzverfahren, das vorgesehen wird. Das soll in bestimmten Fällen verpflichtend sein, in manchen anderen Fällen obligatorisch. Verpflichtend soll es sein für den Fall, dass es bei den Personen eine Gefahr für die Ordnung und Sicherheit gibt, wenn falsche Identitätsdokumente vorgelegt werden, aber vor allem auch, und das ist das, was am problematischsten angesehen wird, wenn die Anerkennungsquote, das heißt die Wahrscheinlichkeit, Schutz zu bekommen in der Europäischen Union, unter 20% liegt oder bis zu 20% liegt. Und das kann schon viele Menschen betreffen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel an die Türkei denken, die Türkei wäre momentan ein Staat, der unter einer solchen Quote liegt. Und solche Grenzverfahren hätten zur Folge, dass die Verfahren dort kürzer geführt werden, die Menschen an der Außengrenze de facto in, man sagt, haftähnlichen Bedingungen angehalten werden. Man kann aber schon auch Haft dazu sagen. Es ist nur um eine Ausreise möglich, aber ansonsten keine Einreise in die Europäische Union. Und die Rechtsschutzmöglichkeiten sind deutlich verringert. Genauso wie Rechtsberatung zwar vorgesehen ist, aber die Frage sich stellt, wie gut das in der Praxis funktionieren wird. Also das ist eine Sache, die jedenfalls neu kommt. Ansonsten gibt es auch einen wesentlichen Mechanismus, der im Endeffekt beibehalten wird. Sie kennen die Dublin-Regeln wahrscheinlich, ja, und diese Dublin-Regeln, die eine Zuständigkeit bestimmter Staaten vorsehen für Menschen, die es dann doch geschafft haben einzureisen, die bleiben im Wesentlichen gleich. Das heißt, für Österreich wird sich voraussichtlich vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel ändern, wenn Menschen es schaffen, diese Außengrenzen zu überwinden.
Weil man sagen können, die waren eh vorher in Ungarn schon, oder?
Ja, beispielsweise. Ja. Also dieses Prinzip der ersten Einreise bleibt im Wesentlichen beibehalten. Es gibt hier geringfügige Änderungen. Ausbildungen sollen jetzt auch relevant sein bei diesen veränderten Dublin-Regeln zum Beispiel. Das wird aber vermutlich gar nicht so viele Menschen treffen.
Waren Sie fertig mit Ihrer Zusammenfassung? Entschuldigung, es ist sehr komplex.
Es ist sehr komplex. Ich gehe vielleicht noch auf ein paar Punkte ein. Was ganz wesentlich ist, ist auch eine Verfahrensverordnung. Das ist insofern relevant, weil hier einige grundsätzliche Asylregeln festgeschrieben werden für das Verfahren. Und wir haben jetzt hier wirklich Verordnungen. Das heißt, unmittelbar anwendbares EU-Recht, das nationales Recht weitgehend ersetzt. Es gibt dann auch noch andere Punkte, die man ansprechen könnte. Eine Screening-Verordnung, eine Krisenverordnung. Vielleicht noch kurz zu dieser Krisenverordnung, die ist nämlich auch, gilt auch als besonders problematisch. Da ist es so, dass dieses Grenzverfahren, von dem ich gesprochen habe, im Krisenfall ausgeweitet werden kann auf Personen mit einer Anerkennungswahrscheinlichkeit von bis zu 50%. Das könnte dann doch sehr, sehr viele Menschen treffen. oder aber auch im Krisenfall die Möglichkeit abzuweichen von diesem Grenzverfahren, sodass es doch nicht gelten soll.
Also soweit die Ausführungen des Kollegen Kittenberger. Lukas, was sagst du dazu? Gibt es da noch was zu ergänzen?
Also ergänzen kann man sehr viel, weil wir, wie schon richtig ausgeführt worden ist, es ist sehr viel Gesetzestext. Also insgesamt reden wir tatsächlich von 2000 Seiten. Und jetzt, was jetzt in den nächsten Wochen passieren und Monaten passieren wird, ist, dass weitere 6000 Seiten an Implementierungsplänen gemacht wird. Weil jetzt muss man erst schauen, was das überhaupt heißt in der Praxis, Abläufe etc., welche nationalen Gesetzgebungen müssen angepasst werden. Das heißt, da wird ein Bürokratiemonster geschaffen und das ist insofern bemerkenswert, weil ja von einer historischen Lösung gesprochen worden ist. Und die historische Lösung ist aber im Wesentlichen, wie auch hier richtig angesprochen wurde, eine Fortführung des bisherigen Prinzips, nämlich dass die Außengrenzländer zuständig sein werden mit schon Verschärfungen, die tatsächlich Menschen treffen werden. Es ist angesprochen worden, zum Beispiel eben diese Screening-Verfahren, also diese Schnellvorverfahren für Menschen, die zum Beispiel eben aus Ländern kommen, wo die Anerkennungsquote nur ein gewisses Prozentsatz erreicht. Das ist höchst problematisch, weil wir im Rahmen von Asylverfahren immer von einer Individualprüfung eigentlich sprechen müssen. Das heißt, es kann jetzt eben sein, dass eben zum Beispiel Menschen, die eben einer kleinen Gruppe angehören, wie zum Beispiel LGBTIQ-Flüchtlinge aus einem gewissen Land, eine sehr hohe Anerkennungswahrscheinlichkeit haben, aber insgesamt halt einfach weniger Menschen sind. Und die müssen dann trotzdem in so ein Schnellverfahren und noch dazu berechnet sich diese 20-prozentige Anerkennungsquote nicht nach zweitinstanzlichen Entscheidungen, sondern nach erstinstanzlichen Entscheidungen. Das heißt, das ist wirklich eigentlich sehr, sehr zweifelhaft, dass das rechtsstaatlichen Garantien eigentlich genügt. Viele Sachen werden wir, glaube ich, erst sehen, dann, wenn es soweit ist. Und man weiß jetzt schon, dass ziemlich sicher nicht alles in 2 Jahren umgesetzt werden kann.
Die britische Regierung will es für Geflüchtete, die unerlaubt ins Land eingereist sind, unmöglich machen, in Großbritannien einen Asylantrag zu stellen, egal woher sie kommen. Diese Menschen sollen stattdessen nach Ruanda abgeschoben werden und dort Asyl beantragen. Um die Flüchtlingsboote über den Ärmelkanal zu stoppen, muss der Anreiz beseitigt werden, sagt der konservative britische Premierminister Rishi Sunak. Wer illegal nach Großbritannien käme, werde nicht bleiben können.
By making it clear that if you arrive here illegally, you will not be able to stay.
Vor 2 Tagen haben die Lords sich durchgerungen, den sogenannten Ruanda-Deal, also die Rückführung von illegal eingereisten Migrantinnen nach Großbritannien, nach Ruanda abzuschieben. Also die haben das gebilligt. Das ist sauteuer. Du hast da vor kurzem gepostet, es kostet Milliardenbeträge. Also das ist ja eigentlich überhaupt kein Modell. Das klingt ja total absurd.
Also es ist vollkommen irrational, dieses ganze Thema. Da geht es eigentlich jetzt nicht mehr um irgendwelche umsetzbaren, tatsächlichen Pläne, wie man hier mit dem Thema umgehen kann oder was ein Vorbild sein könnte. Wie du richtig gesagt hast, es ist unglaublich teuer. Es ist so, dass aber auch noch vollkommen ungewiss ist, wie viele Menschen hier tatsächlich überhaupt nach Ruanda gebracht werden können. Es geht hauptsächlich um den PR-Gag, damit es eben ein Flieger abhebt, bevor die Wahlen sind. Hier erhofft sich ja die sehr, sehr angeschlagene Tory-Regierung noch irgendwie einen Boost davon, aber selbst das ist eigentlich sehr ungewiss. Es hat konkrete Auswirkungen auf sehr viele Menschen. Wir haben derzeit ca. über 100.000 Schutzsuchende in Großbritannien, die eigentlich auf die Entscheidung ihres Verfahrens warten. Und die werden nicht entschieden, weil gesagt wird, sie kommen nach Ruanda. Jetzt wissen wir aber, in Ruanda haben wir hier höchstens Kapazität für, manche sagen, es geht bis zu 2000, eigentlich spricht man von wahrscheinlich 200 bis 300 Plätzen. Das heißt, das hat eine riesen Auswirkung auf 100.000 Menschen, die im Limbo gelassen werden. Und das ist eigentlich genau das, warum es die Genfer Flüchtlingskonvention gibt. Nämlich hier, es ist ja auch ein ordnungs- und sicherheitspolitisches Instrument, nämlich dass Menschen Rechte und Pflichten bekommen und eben nicht hier rechtlos herumhängen. Das heißt, der Ruanda-Deal ist auf keinen Fall ein Vorbild und ich glaube auch, es wird ein Desaster für Großbritannien noch selbst werden. Es wird noch teurer werden und allein der Umstand, dass sie ein Gesetz gemacht haben, in dem sie ein Land sicher als sicher erklärt haben, egal wie es in diesem Land zugeht, das ist einfach bizarr und absurd.
Aber es gab eine Zeit, als der Innenminister Karner das ganz gut gefunden hat, kann ich mich erinnern. Glaubst du, dass das wieder aufgenommen wird, das Modell Great Britain und Ruanda?
Also es hat mich relativ überrascht, dass rund um die Berichterstattung über dieses Ping-Pong im britischen Parlament, dass es hier eigentlich zu keiner größeren Berichterstattung bei uns gekommen ist. Ich glaube schon, dass sie im Innenministerium auch erkannt haben, dass das für EU, Europa nicht umsetzbar ist, einfach aus rechtlichen Gründen heraus. Wir haben trotzdem auch die Europäische Menschenrechtskonvention in der Verfassung, ja, also es war einer der zentralen Lehren aus der Shoah und die ist in Österreich in der Verfassung und da zählt auch das Folterverbot und das Verbot der unmenschlichen Behandlung dazu und das ist ja die zentrale Bestimmung, die da dem Ganzen entgegensteht. Das heißt, man kann kein Gesetz verabschieden in Österreich, zu sagen, ein Land ist sicher, egal was ist. Das ist de facto unmöglich. Das heißt, wir haben hier andere Voraussetzungen als die Briten. Und gleichzeitig glaube ich schon, dass es nach wie vor den Wunsch gibt, hier Länder zu finden, wo man hier auch Verantwortung abschiebt. Aber momentan wissen wir eigentlich von keinem Land. Es gibt zwar einen Kooperationsvertrag seit November zwischen Österreich und Großbritannien, aber aus parlamentarischen Anfragebeantwortungen wissen wir, dass Österreich noch nie Kontakt gehabt hat mit Offiziellen aus Ruanda.
Ausgerückt mit dem Koordinator vor Ort.
Heute am Wiener Badeschiff bei einem Gespräch mit dem iranisch-österreichischen Autor Amir Gudazi, moderiert von Michael Fanizadeh vom VIDC.
Das Gespräch findet statt im Rahmen des Aktionsmonats 20 Jahre Grundversorgung, den die Asylkoordination derzeit durchführt. Vielleicht nur ganz kurz, was ist der Grund, dass wir da feiern? Also 20 Jahre Grundversorgung heißt auch 20 Jahre Systemwechsel in der österreichischen Asylpolitik, in der Versorgung von Geflüchteten, glaube ich. Also diese Grundversorgung, die Asylkoordination auf der Website hinterfragt es selber durchaus mit kritischen, ob das wirklich so alles super ist. In dem Buch, das werden wir hören, ist nicht alles super, auch nicht das Ankommen in Österreich. Aber darüber sprechen wir später. Amir Gudarsi wird uns, wie gesagt, seinen Roman Das Ende ist nah näher bringen. Doch bevor wir anfangen, möchte ich Ihnen Amir Gudarsi kurz vorstellen. Er wurde 1986 in Teheran geboren, graduierte dort an der damals einzigen Theaterschule im Iran und schloss das Studium Szenisches Schreiben ab. Seit 2009 lebt er im Exil in Wien, wo er als vielfach ausgezeichnet und inzwischen österreichischer Dramatiker und Autor arbeitet. 2021 war er Stipendiat im Literarischen Kolloquium in Berlin und erhielt den Förderpreis für Literatur der Stadt Wien. 2022 wurde ihm der Kleist-Förderpreis für junge Dramatikerinnen und der Christian-Dietrich-Grabbe-Preis verliehen in der Spielzeit 23/24 war er als Hausautor am Nationaltheater in Mannheim tätig. Es ist immer noch. Na dann, da stimmt dann der CV nicht im Netz. So sieht es aus.
Wir sind noch immer in der Spielzeit.
Und im August 23 legt er den Roman Das Ende ist nah vor und um den geht es heute Abend. Das stimmt hoffentlich.
Ja.
Und der Roman, bevor ich dann zum ersten Lesestück komme, der hat durchaus, denke ich mir, Überschneidungspunkte mit der Biografie. Das werden Sie dann, glaube ich, ganz schnell merken. Es geht um den ehemaligen Studenten A, der 2009 gezwungen war, sein Land, dem Iran, zu verlassen. und seine Erinnerung an die Kindheit und Jugend voller Gewalt nimmt er mit nach Österreich. Aus einem Künstler wird somit ein Flüchtling in Österreich, der, so empfindet er das zumindest, immer wieder offen und manchmal heimlich verachtet wird und in den Lagern und Heimen, wo er dann die erste Zeit verbringen muss, viel Einsamkeit, viel Verzweiflung, viel Gewalt, würde ich auch sagen, ertragen muss. In Wien, das ist, trifft er dann auf eine im Roman durchaus sehr wichtige Person, die Sarah, die sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Das ist keine unproblematische Beziehung, trotzdem für A eine sehr, sehr wichtige Beziehung, eine, die ihn in der Anfangszeit sehr geholfen hat, ihn sehr beschäftigt hat, glaube ich, über die Zeit. Aber darüber werden wir nachher noch reden. Der Roman ist also auch eine Liebesgeschichte oder eine nicht erfolgreiche Liebesgeschichte und eine Geschichte über die Unmöglichkeit oder die Schwierigkeit auch von Kommunikation zwischen Menschen, zwischen manchmal Liebenden, manchmal Nichtliebenden. Also es ist ein sehr vielschichtiger Roman. Wir werden das in Bruchstücken oder in Ausschnitten sehen. Sie haben dann die Möglichkeit, und das ist wichtig, das Buch nachher zu erwerben. Ich bedanke mich bei der Buchhandlung List, die da einen Büchertisch organisiert hat. Und dann können Sie die ganze Geschichte fertig lesen. So, aber jetzt würde ich sagen, fangen wir auch dann gleich an. Der Roman, das verrate ich Ihnen, das wird dann auch bei den Lesestücken klar, der springt zwischen den Iran und Österreich hin und her. Und er startet 2009 im Iran. Und wir werden jetzt gleich ein erstes Kapitel da lesen, vorgelesen bekommen. Vielleicht als kleine Erinnerung, 2009 war ein Jahr des Protests im Iran. Vielleicht die Älteren hier zumindest im Publikum erinnern sich an die sogenannte Grüne Bewegung. Das wurde sehr stark als studentische Bewegung hier transportiert. In der Zeit spielt der Anfang dieses Romans und A ist Teil dieser Bewegung. Amir, ich würde sagen, wir starten.
Ja, ich sage auch Hallo, danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Was auch wichtig ist zu erwähnen aus meinerseits, ich war halt lange auch Dolmetscher und Sozialarbeiter. Das bleibt immer im Verborgenen, aber das ist auch der Grund, warum ich dann heute da sitze, weil ich auch mal das beruflich selber ausgeübt habe und mit Asylkoordination indirekt auch zu tun hatte. Genau. Jetzt lese ich ein bisschen aus dem Buch. Ich lese gleich aus dem Beginn des Buches. Das Buch ist aufgebaut wie ein Haus. Wir haben kein Erdgeschoss, wir haben Mezzanin. Erdgeschoss gibt es in diesem Buch nicht und das wird man herausfinden, warum, wenn man das Buch liest. Genau, wir sind im Jahr 2009. Wieder ist die Masse der Protestierenden außer sich. Wieder haben sie eine Leiche, die sie zur Schau stellen können. Ohne einen Versuch unternommen zu haben, den jungen Mann zu retten, tragen sie seinen Körper auf Händen. Manche nehmen sein Blut, um sich die Hände zu röten und so vor den Kameras zu posieren. Sein Körper wird auf den Händen weitergereicht, als ob er in einem Fluss treiben würde, und er verschwindet im Fluss des Todes. A weiß nicht wohin, niemand weiß es. So gehen die Protestierenden mit geröteten, hochgestreckten Händen weiter. Händen, die manchmal Steine werfen oder auf Milizen einschlagen. Der Körper ist längst verschwunden, aber das Lächeln hat A noch im Gedächtnis. So war die Atmosphäre im Jahr 2009 während der Proteste in seinem Land. Danke.
Danke, Amir. So, wir sind jetzt in Teheran 2009 angekommen. Was finde ich auch wichtig ist, wenn wir von Teheran 2009 oder von Teheran in der Zeit reden, A stammt aus dem südlichen Teil Teherans. Der südliche Teil Teherans ist der ärmere Teil, das ist Working Class. Das ist ein Teil, über den nicht sehr viel geredet wird, zumindest nicht im Exil. Wie war denn die Atmosphäre im Süden Teherans zu dieser Zeit?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass die meisten Protesten in Teheran immer mittig stattfinden, das heißt so irgendwo gegen in der Gegend, wo die Hauptuni ist, das heißt Universität Teheran ist. Das heißt, die Proteste sind dort. Und wenn mal Proteste stattfinden, das hat es auch gegeben, das habe ich auch im Süden von Teheran erlebt, wenn die Proteste da stattfanden, waren sie ziemlich brutal, weil die Studis sind natürlich nicht Schlägertypen. Und sie waren auch nicht dran gewohnt, sich mit den Polizisten anzulegen. Aber im Süden Teherans ist es anders. Wenn die Polizisten einmal mit dem Schlagstück zugeschlagen haben, haben sie ja zwei Fäuste auf die Fresse bekommen. Das heißt, das war tatsächlich so ein bisschen ein Ungleichgewicht im Kampf. Deswegen waren sie auch sofort brutal im Süden von Teheran und mussten sie sofort Schusswaffen einsetzen, weil sie nicht auf übliche Art und Weise die Polizisten weitergekommen sind. Deswegen, wenn wir auch überhaupt über Proteste sprechen, die sind immer so in diesen zentralen Region von Teheran, das heißt um Universität herum, aus traditionellen Gründen, auch vor der Revolution, glaube ich, hat diese Straße, die halt Revolutionsstraße heißt, auch quasi der Ort der Proteste gewesen. Ist noch nach wie vor so.
Aber A wird auch sehr geprägt vom Süden Teherans. Also was ja sehr interessant ist, A ist eben eine durchaus Ausnahmeperson in seinem Freundeskreis, also sein Kreis, mit dem er aufwächst. Wir erfahren ein bisschen was über diesen Kreis, mit dem er aufwächst. Der ist sehr gefangen in auch in ritualisierter Männlichkeit, in Gewalt. Und diese Gewalt durchzieht sich ja durchaus im Buch. Und es geht natürlich ganz stark um männliche Gewalt. Und in dem Kontext möchte ich jetzt eigentlich gleich zu Anfang mal sagen, da hat sich schon etwas jetzt verändert, wenn wir die letzte Bewegung anschauen. Frau Leben, Freiheit, die Gesellschaft hat sich verändert. Auch der Süden Teherans hat sich an der Bewegung beteiligt. Und wie siehst du das? Das ist
naja, ich meine, grundsätzlich, mir ging es halt in dem Buch zu zeigen, woher diese Gewalt kommt. Wir haben dann zwei Sorte von Gewalt. Wir haben dann einmal vertikale und einmal horizontale Gewalt. Wir haben dann einmal die Gewalt, die vom Regime von oben kommt und an die Bevölkerung weitergegeben wird. Und wir haben einmal die Gewalt, die einfach von der Bevölkerung an die Bevölkerung ausgeübt wird. Und wir dürfen auch nicht vergessen, weil das Volk, das ist ein bisschen belastet, dieses Wort auf Deutsch, aber das Volk ist nicht unschuldig. Das heißt, oft sprechen wir über Regime und wir vergessen, dass diese Regime nicht von Himmel fallen oder künstlich erschaffen werden. Sie werden auch von den Menschen erschaffen. Und es gibt so Mittäterinnen, Mittäter, die oft unerwähnt bleiben oder im Verborgenen bleiben. Wenn wir über Saddam Hussein nachdenken, der wurde umgebracht. Und wir haben dann vergessen, dass es einfach auch hunderttausende Mittäterinnen gegeben hatte, die dieses Regime auch mit aufgebaut haben, mitgestaltet haben und am Leben gehalten haben. Das wollte ich auch ein bisschen in dem Buch zeigen, wie die Gewalt durch die iranische Geschichte durchgeht. Die iranische Geschichte seit der islamischen Invasion ist geprägt von Gewalt und die Iranerinnen und Iraner sind auch Überlebenskünstlerinnen geworden, dadurch, dass sie ein paar Jahrhunderte nach der islamischen Invasion immer gekämpft haben, vorgegeben haben, dass sie Muslime sind, waren sie aber in Wahrheit nicht. Sie haben dann ihre eigene Religion, sei es Zoroastrismus, Mithraismus und so weiter gehabt. Die haben das versteckt. Das heißt, wir haben dann ein paar Jahrhunderte diese Gewalt gehabt. Dann gab es mongolische Invasion und dann gab es bei Safaviden. Alle, die dann einmal zu Islam konvertiert waren, mussten sie noch einmal von Sunnitentum zum Schiitentum konvertieren, sonst wurden sie halt alle umgebracht. Das heißt, es gab keine Aufarbeitung der Gewalt und diese Gewalt wurde einfach weitergegeben. Einerseits ist das. Und dann haben wir auch die sexualisierte Gewalt durch die Trennung der Geschlechter in diesem Land. Es ist nicht etwas, was nach der Revolution entstanden ist. Es gab auch vor der Revolution. Es gibt ein sehr interessantes Buch von Jafar Shahri, heißt Al-Teheran. Erzählt dann diese sexualisierte Gewalt gegen jungen Buben, wie sie in den Hammams vergewaltigt werden, wie die Jungfräulichkeit wichtig ist. Es ist auch ein sehr prägendes Buch, das wurde leider nach der Revolution zensiert, wieder veröffentlicht. Das heißt, es ist einfach Gewalt ist ein Thema, die dann sehr viel präsent ist in diesem Land. Wir haben dann bei der Revolution wir haben mit Massen zu tun, die ermordet wurden in den Gefängnissen nach der Revolution. Wir haben dann mit 8 Jahren Krieg zu tun. Irak-Krieg war der längste Krieg im 20. Jahrhundert. Von beiden Seiten wurden über 1 Million Menschen ermordet. Es gab hunderte Tausende Witwen, die dann auf Zeitehen mit Mullahs eingehen mussten. Das heißt, wir haben tatsächlich sehr viel Gewalt in diesem Land, in dieser Zeit. Und dann kommt das Regime noch zusätzlich mit anderer Sorte von Gewalt, öffentliche Exekution, öffentliche Auspeitschung und so weiter. Was macht das halt mit allen Menschen? Es gibt ja kein Ventil. Ich wollte mal all das zeigen, um zu verstehen, wie dieses Regime zustande gekommen ist, ungefähr, womit wir zu tun haben. Und wenn wir auch dann auf der anderen Seite mit über Menschen sprechen, die aus dem Iran kommen, mit welchen Menschen wir zu tun haben. Aber wie gesagt, es ist auch ein bisschen ein älteres Buch, meine ältere Geschichte, das heißt, es ist ein bisschen konserviert in dem Sinne. Das heißt, ich bin ja 2009 aus dem Iran rausgekommen, danach konnte ich oder wollte ich auch nicht mehr zurück. Die iranische Gesellschaft hat sich zum Glück verändert. Das hat mich auch selber überrascht, wenn ich dann jetzt reden, wie ich höre auf, jetzt einen Monolog zu halten.
Nein, das ist genau gut, weil ich glaube, das ist so erstaunlich, wenn man dieses Buch liest, und das kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen zu lesen. Man kriegt auch, was dann später auch was Österreich betrifft, aber man kriegt auch wirklich aus dem Iran, aus der Zeit heraus ein Gefühl, wie es für einen jungen Mann halt ist, mit welchen Dingen er konfrontiert ist und wie ambivalent auch das Verhältnis zu seinen Freunden zum Beispiel ist, die ja durchaus auch gewalttätig sind, aber trotzdem seine Freunde sind und ihn auch schützen. Das ist ein interessanter Aspekt, wie man in so einer Gesellschaft überhaupt zurechtkommt. Er kam dann letztendlich nicht zurecht, A, und musste das Land verlassen. A kommt dann in Österreich an. Er landet via Dreiskirchen in einem Heim im Niemandsland in Niederösterreich, Plankenstein. Ich habe dann auf der Landkarte nachgeschaut, wo Plankenstein ist. Da ist nicht viel. Dort ist er jetzt und wir machen jetzt das zweite Lesestück, oder?
Plankenstein ist halt, ist auch wichtig, weil es ist unweit von Texingtal. Texingtal ist der Geburtsort von Dollfuss. Und dort war der jetzige Innenminister lange Bürgermeister und auch der Direktor von diesem Dollfuss-Museum. Das ist auch eine wichtige Information, wenn man über den jetzigen Innenminister nachdenkt.
Definitiv. Ja. Bitte.
Jetzt ist unsere Protagonist A. Punkt in Österreich gelandet. Wir sind mittlerweile bei der ersten Etage. Er ist eben, wie du gesagt hast, in Plankenstein.
Plankenstein.
Jeden Morgen um 7 Uhr müssen wir die Lebensmittel abholen, weil der Chef und seine Frau sich danach um ihre Restaurants kümmern müssen. Wir sind für sie ein gutes Nebeneinkommen, obwohl sie kaum Zeit in uns investieren. Unser Problem ist, dass wir hier nichts zu tun haben, außer schlafen. Da wir jeden Tag so früh aufstehen müssen, wird der Tag noch quälend länger. Deshalb schlagen wir vor, die Uhrzeit der Abholung zu ändern. Aber es gibt darüber nicht einmal eine Diskussion. Wir haben aufzuwachen, wir haben uns fertig zu machen, wir haben uns daran zu gewöhnen, dass wir in der Kälte aus dem Haus hinausgehen müssen. Wir haben früh ins Bett zu gehen, wir haben anzutreten, wir haben die Hände aus den Taschen zu nehmen. Wir haben eine Schlange zu bilden. Wir haben den Chef zu begrüßen. Wir haben unsere Lebensmittel zu schleppen. Wir haben jeden Tag mit dem gleichen Essen klarzukommen. Auch mit Krankheiten und Langeweile. Viele machen sich Sorgen um ihre Familie, die sie früher miternährt haben. Nun ist auch die Zukunft ihrer Angehörigen ungewiss, wie unsere. Immer wieder probieren wir, ein paar Worte Deutsch zu lernen, um mit den Heimleitern besser kommunizieren zu können. Aber uns fehlt jegliches Lehrmaterial dazu. Die beiden sprechen kaum Englisch und haben weder Zeit noch Lust, uns etwas Deutsch beizubringen. Das einzige Thema, das uns alle verbindet, ist unser Asylverfahren. Wir alle warten auf die Ladung zur Einvernahme, den Bescheid oder irgendeine Nachricht. Jeden Tag warten wir und warten. Niemand hat eine Ahnung, wie lange wir warten müssen. Eines Tages sind wir alle krank, weil wir immer das Gleiche essen. Wir haben alle eine gelbe Haut und Juckreiz. Ich bitte den Chef, uns zum Arzt bringen, aber er sagt, er habe keine Zeit. Wenn wir wollten, konnten wir ja zu Fuß dorthin gehen, also lassen wir das mit dem Arzt. Um meine Wut zu ersticken, gehe ich spazieren. Am Weg sehe ich einige Apfelbäume stehen, die unter ihren Früchten bereits in die Knie gegangen sind, weil niemand sie pflückt. Manche Äpfel wurden von dem Vogel angepickt und hängen noch immer am Baum. Am Boden, rund um den Baum, feiern Würmer und Ameisen die Apfelspeise. Froh, mit der Natur vereint zu sein, pflücke ich 4 Äpfel. Ich beiße in einen und Bilder meiner Kindheit reihen sich vor mir auf. Der säuerliche Geschmack regt meine Erinnerung an und ich sehe mich als 4-jähriges Kind den Apfelbaum in Sirjan hochklettern. Schon springe ich auf den nächsten Baum, diesmal im Garten meines Großvaters im Norden Teherans. Ich pflückte immer die unreifen Äpfel, weil sie sauer waren und ich den Geschmack mochte. Meine Großmutter schimpfte dann mit mir. Nach einer halben Stunde kehre ich zurück. Das Polizeiauto steht vor dem Heim. Die Beamten von vorhin warten schon auf mich. Jetzt geht es um Diebstahl. Ich bin verwirrt. Sie deuten auf die 3 Äpfel in meinen Händen. Ich erwidere, dass ich sie am Weg gepflückt habe. Nicht einmal die Vögel hätten sie fressen wollen. Ich zögere, bevor ich frage, wer hat mich denn angezeigt? Die Vögel oder die Würmer? Die Äpfelbäume gehörten der Familie oben auf der Alm, sagt einer. Sie hätten mich beobachtet. Ich versuche, die Situation zu erklären, aber sie wollen nicht zuhören. Ich darf mich bei den Äpfelbäumen nicht mehr aufhalten, doch die Grenze zwischen Wald und Eigentum ist mir und auch den anderen unklar. Es gibt keine Markierung. Es ist alles Natur. Woher sollen wir wissen, dass die Natur in Österreich privat ist? Aus dem Mund des einen Polizisten riecht es nach Verfaulten, ein Geruch, den ich von irgendwoher kenne, ein Geruch, der mir fast Übelkeit bereitet. Ich weiche zurück, aber er beugt sich immer weiter vor. Dann mache ich den Mund auf und atme durch ihn hindurch. Am Ende bekomme ich eine Mahnung und das Auto wird wieder kleiner. Danke.
Dankeschön, das war der zweite Teil. Also A ist jetzt in Plankenstein. Der war vorher in Dreiskirchen und das Problem mit dem Geld, das zieht sich durch das Buch in den Sinne von, wohin mit dem Geld? Weil Dreiskirchen war auch tatsächlich ein problematischer Ort. Und auf der anderen Seite natürlich kommt der Moment, wo kein Geld mehr da ist. Das sind beides, glaube ich, zentrale Elemente. Gewalt durchzieht das Buch. In dem Fall auch die Gewalt, also wir haben ja gehört, aus was für einer Gesellschaft Ali, in was für einer Situation er geflüchtet ist. Er trifft auf Menschen in Dreiskirchen, die Ähnliches erfahren haben. Aber zum Teil über Jahre schon in Dreiskirchen ihre Zeit verbringen mussten, die Asylentscheidungen wurden nicht gefällt. Und A war durchaus oder ist dann durchaus in Konflikt mit einigen. Aber trotzdem die Frage, wie glaubst du, wie schätzt du das ein, was war für A schwieriger, der Umgang mit den anderen Geflüchteten eigentlich oder mit den Behörden am Anfang?
Naja, ich meine, es ist einmal eine Figur, aber ich bin ja einmal durch diese ganze Prozeduren durch und dann lange habe ich auch als Sozialarbeiter und Dolmetscher gearbeitet. Das ist, glaube ich, ein Problem, dass es überhaupt in diesem System existiert, dass man einfach halt junge Menschen, hauptsächlich auch Männer, in so kleine Zimmer aufeinander losgehen lässt. Und Sartre hat ein Theaterstück, heißt Die Hölle. Und die Hölle der Menschen, die Hölle der anderen sind die Menschen. Wenn du auch ganz normale Menschen, Österreicher mit gleicher Meinung, einige Wochen, Monate in einem kleinen Zimmer einsperrst, irgendwann mal werden sie auch zu Feinde. Und das ist halt in einem Asylheim, wo die Leute verschiedene Sprachen sprechen, aus verschiedenen Teilen der Welt kommen, auch verschiedene ethnische Hintergründe haben, wo auch in Herkunftsländern ethnische Konflikte existieren, wo Menschen, so wir haben da Atheisten zu tun, die dann halt mit religiösen Menschen untergebracht werden. Wir haben queere Menschen, die dann mit queerfeindlichen Menschen untergebracht werden. Das heißt, es gibt so viel Potenzial, dass zu Konflikten kommt, wenn man 3, 4, 5 Menschen tatsächlich in 13, 14 Quadratmeter einsperrt und vor allem in seinem Ort außerhalb Wien, wo es gar keine Infrastruktur existiert, wo sie gar nichts mehr zu tun haben, außer sich gegenseitig tatsächlich nerven.
Das war in dem Moment, wo ich am Anfang gesagt habe, man kann die Grundversorgung auch durchaus problematisch sind, weil die Frage ist, wo ist die Grundversorgung dieser geflüchteten Leute und wie funktioniert das alles? Wichtig ist, glaube ich, für uns, und in dem Buch ist wirklich stark beschrieben, auch Dreiskirchen kommt eigentlich als ein ganz schauerlicher Ort vor. Und auch das Verhältnis untereinander wird als durchaus schwierig gemacht und das Misstrauen auch gerade der eigenen Community gegenüber, weil man nimmt ja das Misstrauen aus dem Land mit, wo aus dem man geflüchtet ist. Man flüchtet ja, es gibt ja einen Grund, warum man geflüchtet ist, und man traut keinem Menschen. Ja? Das ist tatsächlich ein Problem, wenn dann niemand mit dir reden kann. Das kommt in dem Buch, finde ich, stark vor. Trotzdem noch eine Frage, bevor wir zum nächsten Stück kommen. Wie schätzt du das ein, wenn man dann in Dreiskirchen ankommt? Was erlebt man dann? Wie fühlt man sich?
Naja, ich meine, ich glaube, Dreiskirchen ist tatsächlich ein eigener Kosmos. Das ist, wenn man dann Dreiskirchen ein bisschen erleben möchte, ich habe einen Tipp, es gibt Lugner City, da kann man schon annähernd dann eine ähnliche Erfahrung machen. Nein, also Witz, ich glaube, in Dreiskirchen ist man tatsächlich sehr, sehr lost, als ein Mensch, der ankommt und orientierungslos ist, weil da gibt es auch oft keine Dolmetscherinnen. Alles muss auf Englisch stattfinden, obwohl auch viele Menschen eigentlich kein Englisch sprechen. Und es gibt einfach keine Infos, weil ich musste auch selber in Dreiskirchen dolmetschen. Entschuldigung, so 2014, 15 war ich auch in Dreiskirchen. Es ist so chaotisch, es ist so undurchschaubar. Ich war auch als Dolmetscher manchmal orientierungslos, musste von einem Trakt zum nächsten, weil das alles so riesig ist. Und da findet gleichzeitig tausende Dinge statt. Das ist schon sehr überfordernd tatsächlich, wenn man dort arbeitet und wenn man dann als Geflüchtete gerade diesen Weg hinter sich gebracht hat, als traumatisierten Mensch, weil es auch diese Wege, wenn man illegal nach Österreich kommt, dann traumatisierend sind. Und will man einfach erstmal sich erholen, aber in Dreiskirchen kann man es vergessen, dass man einfach zu einer Erholung kommt, weil die ersten Nächte schläft man einfach in Gemeinschaftsräumen, wo 30, 40, 50 Menschen da übernachten in Doppelbetten. Und da gibt es auch gleich wieder Konflikte zwischen verschiedenen Ethnien, zwischen verschiedenen Nationalitäten. Das heißt, du kommst gar nicht in Ruhe, du kommst gar nicht zum Nachdenken, was du gar da machst. Und das ist schon sehr anstrengend, durchzukommen, herauszufinden, was man machen muss überhaupt, weil da ist auch, ich weiß nicht, ob es sich da jetzt verändert hat, aber aus meiner Erfahrung, es war immer so schwierig herauszufinden, was man zunächst machen muss, wohin man geht, was dann mit einem geschieht, weil die schicken dich irgendwo hin, du musst geimpft werden, aber die sagen gar nicht, was für eine Impfung. Und dann, wenn du dann so lästig bist, dann drucken sie irgendwie einen deutschen Zettel, auf Deutsch geschriebenen Zettel in der Hand, und dann sagen sie halt, lies. Und dann sage ich, ja, wenn ich dann Deutsch konnte, wäre ich halt nicht da. Das ist ein bisschen so, genau, das ist die Schwierigkeiten, die auch mal drumherum existiert.
Genau, das war mir jetzt deshalb wichtig, weil das, wie gesagt, im Buch natürlich ganz stark vorkommt, aber auch weil morgen im EU-Parlament die EU-Asylreform beschlossen wird, da geht es darum, das Asylwesen an die EU-Außengrenzen zu transferieren, dass möglicherweise, also möglichst niemand mehr nach Österreich, Deutschland etc. kommen kann, die Asylverfahren dort stattfinden. Und die sollen natürlich, anders geht es ja gar nicht, die Geflüchteten sollen alle in Lagern untergebracht werden. Dreiskirchen ist dann ein kleines Lager, sicher im Vergleich zu Moria und anderen bestehenden Lagern noch ein gut geführtes Lager. Aber mir ist dieser Aspekt wichtig. Wir kommen jetzt trotzdem weiter. Mittlerweile, also es hört sich jetzt so an, alles fürchterlich. Es gibt in dem Buch auch wirklich ganz viele positive Figuren. Ja? Das muss man auch sagen, und das ist mir jetzt ist auch wichtig. Es gibt, das Geld ist wichtig, darüber haben wir schon geredet. Da gibt es zum Beispiel einen Taxifahrer, den A die Hälfte von seinem Geld gibt zur Verwahrung, damit, weil er Angst hat, dass ihm das geklaut wird in Dreiskirchen. Und dieser A, der entpuppt sich wirklich als ein Freund, ein Mann, der das Geld für ihn verwahrt. Aber es gibt dann eben auch Sarah, die habe ich am Anfang schon kurz angesprochen, die er in Wien kennenlernt und die ihn unterstützt. Sarah ist eine iranophile Person, würde ich sagen, eine PhD-Studentin, wahnsinnig verwoben mit den Kämpfen im Iran, also wie ich das ja eigentlich nur von Exil-Iranern und Iranerinnen kenne. Sie kann sich nicht distanzieren, das ist eins der Schwierigkeiten, die sie hat. Aber lernen wir Sarah mal kennen.
Genau, jetzt sehen wir halt, dass das mein Buch sozusagen als Vorgeschmack auf die Veränderung auf Asylwesen vorgeführt wird. Aber du musst keine Angst haben, dass es keine Hoffnung da vorkommt. Muss nicht immer alles hoffnungsvoll sein. Alles cool.
Danke, Amir. Antisemitismus ist etwas, was man mitnimmt aus dem Iran. Das ist, man wächst damit auf. Man hat eine Vorstellung und natürlich glaubt man, der Mossad ist allgegenwärtig. Aber jetzt reden wir ein bisschen über Sarah und über das Verhältnis. Ich finde es auch wenn wir zwei Männer sind, ist das ein bisschen komisch, aber das Geschlechterverhältnis ist ein zentrales Thema in dem Buch. Und auch die Unmöglichkeit, miteinander da ins Reine zu kommen. Sarah ist durchaus übergriffig, würde ich sagen, indem sie versucht, ihre Liebe in Kontrolle umzuwandeln, hat selber eine schwierige Lebenssituation und A kann damit eigentlich gar nicht umgehen. Und Sarah geht so weit, dass sie A dann einen Mutterkomplex andichtet und sagt, das ist halt ein Riesen-Ödipus und das wird nichts. Aber tatsächlich, wie muss man sich vorstellen, was nimmt A für ein Geschlechterverhältnis mit aus dem Iran? Wie kann er damit umgehen?
Naja, ich meine, erstens natürlich, es ist halt eine Absicht für mich gewesen, dass ich zwei Intellektuellen gewählt habe, zwei Figuren, das heißt einmal Sarah und einmal A. Punkt, die sind halt zwei Intellektuelle in ihrer Gesellschaft, im Falle von A Werdende. Und ich wollte mal anhand von diesen zwei Figuren zeigen, welche Vorurteile und Projektionsflächen diese zwei Gesellschaften haben, die sogenannten Orient oder Occident, die seit geraumer Zeit voreinander ein Rätsel sind, seit den sogenannten Perserkriegen, fragen sie sich gegenseitig, warum hassen sie uns? Und das ist sozusagen anhand von diesen beiden Figuren versuche ich dieses Thema auch mal ein bisschen abzuarbeiten. Das ist einerseits das. Ich wollte auch über Antisemitismus reden, weil wir sehen A als der Protagonist, er hat einen Hass, einen starken Hass auf das Regime, glaubt einfach immun zu sein vor Regimepropaganda, aber doch Antisemitismus und diese Paranoia absorbiert es. Und das wollte ich auch mal zeigen, wie gefährlich es ist, wenn die Menschen tatsächlich diese Propaganda ausgeliefert sind, sogar bei sogenannten Intellektuellen, die sich halt quasi als Auserwählte fühlen, kann es auch durchschlagen. Und natürlich, wenn wir auch über Geschlechterverständnis halt reden, das ist eh auch klar, weil er wächst in einer zutiefst patriarchalen Gesellschaft auf, im Iran, wo die Geschlechter getrennt werden, nach islamischem Recht. Die Bevölkerung hat patriarchale Züge und es gibt keine sexuelle Aufklärung tatsächlich. Es ist ja nicht wie in Österreich oder woanders in Europa, dass es auch Sexualkunde gibt. Es gibt, all das wird verschwiegen tatsächlich in der Öffentlichkeit. Niemand spricht darüber. Und dann aber im Verborgenen passiert sehr viel, dass sie auch alle miteinander vogeln wie kleine Hasen. Das heißt, es ist einfach so ein Widerspruch tatsächlich, wie es halt in solchen Ländern, die Gottesstaat sein sollten, passiert. Und mit diesem Widerspruch kommt A hierher, wie gesagt, also ein werdender Intellektueller, der dann auch viel gelesen hat, aber da scheitert dran, weil er einfach auch mit Sexualität nicht umgehen kann, mit Frauen auf diese Art und Weise nicht umgehen kann und auch natürlich mit seinem Körper, der dann auch doch in Depressionen, weil Lust ist mit Privilegien tatsächlich verbunden. Ein traumatisierter Mensch, ein Mensch, der depressiv ist, psychische Probleme hat, kann nicht so viel über Lust nachdenken. Und zu einem Sexualobjekt zu werden, tatsächlich begehrt zu werden, ist etwas, was natürlich auch wiederum mit Privilegien zu tun hat. Wer darf, wer begehren? Und das ist natürlich halt, das sind halt Themen, die ich dann versucht habe, dann eben so in diesem Buch zu zeigen. Ja.
Genau, es gibt dann aber auch noch eine Nebendarstellerin, würde ich sagen, im Buch, ist die Ava. Mhm. die iranische Freundin, die wir kennenlernen dürfen in Teheran und die ihn dann auch später einmal in Wien besucht, auch durchaus kompliziert. Und ich denke, an Ava wird aber trotzdem, also ich weiß nicht, ob das bewusst war oder so, aber eine Figur gezeichnet, die eine Emanzipation, wir bekommen nicht so viel Information über sie, weil wir bekommen die Information, dass sie sich im Iran aufsparen will, sexuell, wenn nach der Heirat, und dass ihre Jungfräulichkeit behalten, das ist ein Riesenthema im Iran leider. Und dann kommt sie später nach Wien und hat doch Sex gehabt und das hat ihr ganz offensichtlich auch gefallen. Der Sex mit A war dann nicht so super. Aber das Interessante ist eigentlich, ich habe die Person auch ein bisschen gelesen als, ja, das ist die Entwicklung, die die Gesellschaft auch macht. Das ist eine Emanzipationsgeschichte ein bisschen. War das so für dich?
Naja, so Ava ist tatsächlich auch so, genau diese Zwischengeneration, die dann versucht, mal eine Entwicklung durchzumachen, die wir dann jetzt in dieser Bewegung tatsächlich Frau, Leben, Freiheit sehen. Das ist einfach eine Generation, die dann mit dieser ganzen Tradition gebrochen ist. Jungfräulichkeit spielt für sie keine Rolle. Die leben einfach unverheiratet miteinander in gemeinsamen Wohnungen. Sogar ein guter Freund von mir, der mit mir aufwuchs, der lebt jetzt seit über 10 Jahren mit seiner Partnerin zusammen in einer Wohnung, ohne dass sie geheiratet haben, und die Familie hat auch gar kein Problem damit. Das heißt, diese Entwicklung, erst einmal war es dann im Gange, und das versuche ich mal halt, diese Veränderung zu zeigen und um diese Brücke zu schlagen, weil vom Anfang der Revolution wissen wir ein bisschen, aber diese Zeit, wo es einfach eine Veränderung im Gange war, es bleibt ein bisschen im Verborgenen, weil ich habe ein konserviertes Bild vom Iran. Wenn ich auch mit meinen Freunden im Iran spreche, oft vergessen sie auch, wie schrecklich halt Iran war, und tatsächlich Iranerinnen und Iraner verdrängen auch tatsächlich, dass sie dann unter so einem System wie der Islamische Staat gelebt haben, weil das zwischen dem iranischen Regime und dem Islamischen Staat passt nicht einmal ein Haar. Die Veränderungen hat es gegeben, weil die Bevölkerung sich immer wieder mit der Zeit gewehrt hat, und sie mussten einfach ein bisschen Hoffnung geben, weil wenn der Islamische Staat auch da gewesen wäre, vielleicht hätte er auch solche Veränderungen durchgemacht, wie wir jetzt vom Iran kennen.
Genau, genau, weil das ist vielleicht schon, das ist mir zumindest sehr wichtig, diese Veränderung, die ist nicht zurückzudrehen, und die ist auch... Ich bin ja viel in Kontakt mit den iranischen Kolleginnen und Freundinnen hier. Und natürlich verfolgen wir, dass die Bewegung momentan nicht mehr so viel in den Medien ist und dass das, dass das Regime unglaublich brutal ist. Die Brutalität sprichst du in dem Buch auch an, halt am Beispiel 2009. Aber die Gesellschaft hat sich so nachhaltig verändert, dass... der Change auch kommen wird. Da sind wir, bin ich optimistisch.
Ja, ich auch tatsächlich, weil davor, sagen wir mal vor 6, 7 Jahren, war ich nicht so ganz optimistisch. Jetzt bin ich sehr optimistisch, weil im Grunde genommen steht das Regime mit einem Bein im Grab. Weil wenn ein Regime, so ein despotisches Regime, nicht mehr in der Lage ist, die eigenen Gesetze umzusetzen, das heißt seit 3, 4 Jahren sich im Ausnahmezustand befindet, dann hat dieses Regime ein Problem, weil die Verschleierung der Frauen ist eine der wichtigen Säulen dieses Regimes. Dieses Regime ist auf diese Säule aufgebaut. Das ist Vernichtung Israel, Verschleierung der Frauen, schiitischer Islam und so weiter. Die Menschen haben tatsächlich ein Drittel der Frauen im Grunde genommen tragen keine Kopftücher. Das heißt, das Regime ist nicht in der Lage, sie dann auch wieder zwingen, Kopftuch zu tragen, und somit ist diese Veränderung nicht rückgängigbar. Und jetzt greifen sie dann eine weitere Säule an, das ist dann der Islam. Wir sehen, dass in religiösen Feierlichkeiten und Tagen, wo es früher, sag mal vor 20 Jahren, wo es Musik und Tanz gegeben hatte, hatten die Leute dich dann tatsächlich umgebracht, auf die Straße zusammengeschlagen. Jetzt findet einfach öffentliche Tanzversammlung und Musikversammlung statt. Und das ist auch tatsächlich eine bewusste Strategie der Bevölkerung, all das, was das Regime ausmacht, anzugreifen. Deswegen bin ich auch interessanterweise sehr optimistisch. Und im Grunde genommen ist eine Frage der Zeit tatsächlich, wann dann dieses Regime nicht mehr da ist.
Was die jungen Leute dort wahnsinnig wurmt, ist, dass die selbst in Saudi-Arabien mittlerweile tanzen gehen dürfen. Und mit sozialen Medien bekommen die das auch mit. Das ist tatsächlich, diese Bilder unterschätzt man. Die jungen Menschen lassen sich das nicht mehr gefallen. Das muss man sich in einer Gesellschaft vorstellen, die eben die Trennung der Geschlechter eigentlich im Programm hatte. Und das klappt halt nicht mehr.
Naja, das Problem war, dass es halt diese Konkurrenz zwischen Saudi-Arabien und dem iranischen Regime, um bessere Muslime zu sein, hat dann tatsächlich Nahe Osten und auch teilweise Europa, wenn wir über Bosnien nachdenken, stark beeinflusst. Also diese Radikalisierung ist seit der Revolution, seit der Islamischen Revolution 79 da. Und zum Glück ist Saudi-Arabien da ausgestiegen. Und sie sind jetzt halt die offene, nicht radikale tatsächlich Seite. Und das ist, islamische Regime ist tatsächlich weder ISIS noch immer da und beharrt darauf. Das war interessant. Ich war bei Buch Wien vor ein paar Jahren. Der Stand von Saudi-Arabien, ein paar junge Frauen aus Saudi-Arabien mit Minirock und offenen Haaren, die haben dann so gezeigt, wie man den Namen der Österreicherinnen auf Arabisch schreibt, und bei iranischem Stand eine verschleierte Frau, und die haben dann Koran verteilt und Pistazien und Safran, weil sie gar keine Bücher eigentlich mit hatten. Die waren nur da, um Propaganda zu betreiben. Das heißt, anhand von diesem Bild konnte man denken, wie tatsächlich die Veränderungen vorangehen. Nicht vergessen, dass es Saudi-Arabien noch trotzdem ein schreckliches Regime ist, aber zum Glück sind sie halt von diesem Konkurrenz jetzt weg.
Genau, und jetzt kommen wir noch wieder zurück zum Buch.
Oder wir lassen das Buch, es wird auch langweilig.
Nein, es wird überhaupt nicht langweilig. Jetzt sind wir, er ist mittlerweile in Wien. Das ist das, Wien muss man jetzt schon noch machen.
Alkohol macht das mehr ein Lineal. Ich fange dann an, alles zu messen. Sogar die Größe meiner Einsamkeit. Das ist mehr, das ist Länge, das ist Breite, das ist Höhe, das ist Bässe, das ist Kürze. Wie viel Schlechtes ist gut? Das Böse ist ein Fluss. Das Böse ist grün. Das Böse ist ein Film. Das Böse ist eine Waffe. Das Böse ist süß. Das Böse ist salzig wie Tränen. Das Böse ist Trauern. Danke.
Danke, Amir Godarsi. Ich finde jetzt... Genau.
Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich.